Würdest du sagen, dass die aktuelle politische und gesellschaftliche Lage es dir als Satiriker und auch in gewisser Weise Komiker leicht macht, den Job? Also, dass das gerade sehr
Nein.
leicht fällt, sich genug Themen rauszusuchen?
Nein. Es macht mir auch das Leben hier nicht leicht als Ausländer.
Hm.
Ich mag Deutsche, seit ich in der Öffentlichkeit stehe, mag ich Deutschland immer weniger.
Tatsächlich.
Muss ich ehrlich. Ja, na klar.
Woran liegt das?
Naja, das liegt an zahlreichen Sachen. Was denkst du, wie es ist? Das hat sich allein in den letzten Tagen vor allem nach dieser, du kennst ja diese Aktion vom Zentrum für politische Schönheit, ne, gegen
Ja.
Bernd Höcke. Und allein die Reaktion darauf, manche Reaktionen, weißt du, Leute, die sagen, oh, was denkst du, wie das ist so kontraproduktiv und wie schlimm das ist. Und jetzt können die AfDler in ihr Opferbild verfallen. Und so legitimieren sie letztendlich genau dieses Opferbild. Aber was denkst du, wie es ist für einen Ausländer? Das ist die Frage, die man sich eher stellen sollte. Wie es ist für einen Ausländer zu sehen, dass ein Neonazi hier in einem Landtag sitzt? Wieso stellt sich niemand diese Frage? Anstatt zu fragen, wie der Neonazi sich fühlt, wenn man ein Mahnmal vor seinem Haus baut. Das ist das, was ich nicht mag. Ich merke so eine sehr duckmäuserische Tendenz hier in der Gesellschaft gerade.
Aber wie kann man, oder hast du irgendwie eine Idee, wie man das vielleicht mal umdrehen kann, dass man die richtigen Leute nach ihren Gefühlen befragt, in Anführungszeichen?
Naja, du hast ja schon die Lösung genannt, ne?
Habe ich?
Ja, dass man die richtigen Leute nach ihren Gefühlen befragt.
Ja, genau, aber das muss ja irgendwie anfangen. Also klar, ne, was jetzt in den Medien passiert ist zu der Sache mit dem Holocaust-Mahnmal in Björn
Ich weiß
Höckes
es nicht,
Nachbargrundstück.
ich weiß es nicht. Guck mal, das ist diese Kultur, dieses, weißt du, dass man aus den Seitenlinien immer schaut und kritisiert, aber nicht bei den richtigen Dingen. Das geht bis nach oben. Es gibt hier eine Kanzlerin, die es nicht für notwendig hält, wirklich was gegen die AfD zu sagen, was gegen Nazis zu sagen. Man hört da sehr selten irgendwas in dieser Richtung. Es kommt meistens nichts. Und natürlich, dann gibt's auch keine anderen Politiker, die wirklich was dagegen tun, bis auf einzelne Ausnahmen.
Ja.
Und dann überlässt man das praktisch den Künstlern und Satirikern und die machen das und dann werden die kritisiert und dann haben die auch keinen Bock.
Ja, genau,
Und am Ende muss
das
man.
ist ja das Paradoxe daran, oder? Dass im Prinzip diejenigen, die auf einen Notstand aufmerksam machen, dann noch dafür kritisiert werden, dass sie den Mund aufmachen.
Ich habe das Gefühl, es ist mehr verpönt, jetzt gegen Nazis zu sein, als einer zu sein. So fühle ich mich. Ich weiß nicht, ob das so ist. Wahrscheinlich nicht, aber so fühle ich mich. So ist es von dem Standpunkt, den ich sehe. Das war genauso, als wir diese Aktion hatten mit diesen AfD-Facebook-Gruppen, wo Hetze verbreitet wurde und wir sie runtergenommen haben. Und meine Mutter war 2 Wochen im Polizeischutz, weil irgendwelche Leute ihre Adresse rausgefunden haben und angerufen haben. Und dann, weißt du, und sie ist von meiner Perspektive, ich habe nicht mal die gleichen Rechte hier wie du. Ich darf hier nicht wählen in Deutschland. Ich habe keinen deutschen Pass.
Ja.
Ich warte auf den schon seit einem fucking Jahr. Ich versuche zu helfen, ne? Ich versuche zu helfen und dann mache ich das. Meine Mutter steht unter Polizeischutz. Ich mach die Taz auf und da steht, die Partei sei schlimmer als die AfD. Also ich quasi als jemand, der diese Aktion im Rahmen der Partei gemacht hat, bin schlimmer als die AfD, wo zahlreiche Neonazis vertreten sind und akzeptiert werden. Weißt du, wie man sich da vorkommt? Man verliert die Lust, darüber zu sprechen, man verliert die Lust, auch hier zu sein.
Ja.
Langsam mal. Und na klar können Leute sagen, ja, dann geh doch weg. Ja, vielleicht macht man das.
Denkst du schon ans
Weißt du,
Auswandern?
irgendwann, naja, es ist immer eine Überlegung, aber in letzter Zeit testet mich Deutschland hart, sage
Hm.
ich mal so. Und das ist nicht so, weißt du, ich komme hier ja nicht mit nichts. Leute glauben, das ist immer ein Privileg, in Deutschland zu leben. Es ist nett, es ist schön. Es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt nicht die Möglichkeit hätte, woanders zu leben. Wie viele Ausländer, die hierher kommen, die hier Steuer zahlen, die hier beitragen zur Gesellschaft und weniger bekommen dafür.
Du sagst, Deutschland testet dich gerade hart. Es ist eigentlich ein guter Moment, um auf deine kommende Tour zu sprechen zu kommen. Du hast ja ein Programm aktuell, das heißt German Humor. Damit testest du jetzt mal den deutschen Humor. Was würdest du sagen, ist das offensichtlichste Feature des deutschen Humors?
Dass er nicht existiert. Das ist das Offensichtlichste. Das ist, ich habe das gemacht, ich habe ja das Programm so genannt, weil der deutsche Humor so großartig ist.
Ja.
Nein, das ist eigentlich ein Paradox. Ich weiß nicht, ich versuche in Deutschland lustig zu sein auf Deutsch. Es ist schwer. Es ist nicht einfach.
Du kommst aus Israel. Wie funktioniert da der Humor?
Ganz gut, aber ich bin da nicht so drin. Ich bin eher im amerikanischen Humor drin. Ich glaube, der erfolgreichste israelische Comedian hat gar kein Bühnenprogramm, der improvisiert, der macht nur Crowdwork, also der spricht nur mit Leuten. Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, die israelische Szene ist ein kleines Stückchen besser als die deutsche, aber generell es gibt jetzt keine, wie soll ich sagen, also ich weiß nicht. Es ist, hier in Berlin gibt es ein paar gute Comedians, wenn man so
Ja, ich
auf
wollte gerade
kleinen,
sagen, gibt
offenen.
es keine Deutschen, die du lustig findest?
So auf großen, also wirklich so in großen Stil. Ich habe zwei Kollegen, die ich lustig finde, die heißen Till Reiners und Moritz Neumeier. Zum Glück sind sie nicht so erfolgreich.
Du meinst,
Das
das
ist
würde sie
cool für
ruinieren?
mich. Nee, es würde mich ruinieren. Also
Warum das?
ich spiele in letzter Zeit viel auf offenen Bühnen hier. Also ich gehe einfach irgendwo hin und teste irgendwelches Zeug, ohne zu wissen, ob es funktionieren wird oder nicht. Und da sehe ich ein paar lustige Comedians, mit denen man sich auch austauschen kann. Viele unlustige auch, aber auch ein paar wirklich lustige, die halt eben nicht diesen deutschen Humor haben und auch diese Art haben, Witze zu erzählen auf der Bühne.
Also, diese Art haben, meinst du damit, dass es sehr platt ist oft, oder was ist das? Was meinst du mit dieser Art?
Es ist nicht nur die Inhalte, es ist einfach, ich habe das Gefühl, dass viele Comedians, die wirklich erfolgreich sind, eine Figur spielen. Weißt du, was ich meine? Die sind nicht sich selbst, die spielen immer eine Figur. Die spielen einen Sexisten oder die spielen einen Ausländer, einen Türken oder was auch immer. Oder einen Schüler, obwohl sie schon irgendwie auf die 30 zugehen und dann so über Themen, über Schulnoten sprechen. Das ist irgendwie, das ist nicht authentisch, das ist nicht echt, es fühlt sich nicht echt an. Und du hörst es auch, das klingt alles sehr inszeniert, wenn deutsche Comedians auf der Bühne sind. Viele von ihnen, nicht alle, aber viele. Weißt du, das ist sehr alarmig.
Es gab vor
Ja.
kurzem einen Bericht im Deutschlandfunk über sogenannten Hipster-Rassismus. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Das ist
Hipster
angeblich,
Rassismus?
ja, das ist angeblich
Nee.
das Phänomen, wenn man einen rassistischen oder diffamierenden Witz macht, aber das so mit offensichtlicher Ironie kaschiert und damit vorgibt, ich meine das ja gar nicht ernst, das ist ja nur Spaß.
Du beschreibst gerade Twitter.
Ja, im Prinzip
Du
könnte
beschreibst
man so
gerade
sagen.
Twitter im Prinzip. Es gibt hier, weißt du, was ich hier sehe? Ich habe einen Kollegen, da ist ja der Somuncu, der hat vor 20 Jahren hat er diesen Satz, ne, jede Minderheit hat ein Recht auf Diskriminierung.
Ja.
Und das war noch lustig. Jetzt haben wir Comedians hier, die es ein bisschen so drauf auslegen, einfach jede Minderheit zu diskriminieren. Aber die machen es nicht richtig. Die gehen das so durch und das sind alles irgendwelche Wortspiele. So und als wäre es so, weil sie haben das Gefühl, dass sie aus Prinzip alle kritisieren müssen, damit es okay ist.
Ja.
Und das finde ich, und da legen sie sich nicht mal rein. Weißt du, wenn du eine Minderheit diskriminieren willst, okay, fuck it, dann mach das, aber dann diskriminiere sie richtig, weißt du, dann leg dich ins Zeug, beschäftige dich mit ihrer Kultur, dann kannst du etwas wirklich, irgendwas mit was so ein bisschen Halt hat, sagen. Und nicht so einfach so durchgehen, irgendwelche dumme Wortwitze machen, die schon jeder getan hat. Das ist nicht lustig. Ich finde, ich habe eher den, ich würde lieber die Mehrheiten diskriminieren. Ja, es gibt genug Comedians, die schlechte Witze über Minderheiten machen. Warum nicht mal Mehrheiten? Die können auch dran kommen. Es gibt auch viele Ausländer, die halt nur ihre eigene Minderheit diskriminieren. Das finde ich auch geil.
Ja.
Das dachte man auch von mir, ne, dass ich nur Witze über Juden machen würde, obwohl ich Atheist bin. Aber ich mache keine Judenwitze. Ich habe keine Judenwitze in meinem neuen Programm.
Ja.
Ich achte sehr darauf, weil ich das einfach, ne,
das ist ja, man könnte es aber denken, wenn man den Titel von dem Buch kennt zum Beispiel, dass das sehr auf dieses Judending abspielt. Aber in Wahrheit geht es ja mehr darum, wie es ist, als Jude nach Deutschland zu kommen und in einem rassistischen Umfeld zu sein.
Naja, es ist eher, das ist tatsächlich das, worauf es anspielt, dass du einfach dieses Klischee hast und es ist nicht wirklich das.
Ja.
Das war das Buch, was ich übrigens vor 2 Jahren geschrieben habe. Und da war ich noch nicht in der Öffentlichkeit und ich wusste nicht, was für eine krasse Neurose die Leute hier bekommen. Und dass sie natürlich, wenn du darüber sprichst, dass sie dann davon ausgehen, dass das deine Inhalte sind. Also klar, es ist ein bisschen irreführend, aber wer das Buch liest, der merkt ganz schnell, dass es nicht darum geht, dass ich mit einer Kippa den ganzen Tag rumlaufe, weil ich nicht mal an Gott glaube. Ich bin ein kompletter Atheist. Trotzdem, dass du trotzdem so behandelt wirst, als wärst du ein gläubiger Jude und das wäre es etwas Schlimmes. Und genau deswegen habe ich das so gemacht damals.
Und obwohl du Atheist bist, hast du ja die Bibel jetzt so ein bisschen aufs Korn genommen. IBIMS ist ja Jugendwort des Jahres geworden und du hast die Heilige Bimbel dieses Jahr geschrieben. Wo du dich auch so über diesen Jugendsprech lustig machst. War das für dich nur so ein Spaß nebenbei oder steckt da auch was Ernsteres hinter?
Nee, es war nur Spaß nebenbei. Ich hatte ja die Bibel in der Schule damals in Israel. Da hast du halt Bibelunterricht. Und dachte mir jetzt so als Mensch, als Erwachsener bei Sinn und Verstand, also als Atheist, kann ich ja mal auch die Bibel übersetzen. Und dann habe ich das einfach gemacht. Ich hatte gehofft, dass ich da ein bisschen die Kirche anpissen würde oder ein paar andere oder ein paar irgendwie Zentralrate, was auch immer, ein paar Synagogen anpissen würde. Aber nein, die finden das alle geil. Das ist das Problem, die feiert das. Das kränkt mich ein bisschen. Aber okay, cool, dass ich so einen Sinn für Humor habe.
Du hast das Prinzip hinter einer viralen Aktion bei einem TED-Talk mal erklärt als eine Kombination aus Insight, also einer cleveren Beobachtung eines Sachverhalts, und Mechanic, also die Methode, mit der wir diese Beobachtung in die Öffentlichkeit transportieren. Würdest du sagen, wir als Gesellschaft, die kritisch sein wollen und, wie du das sagst, vielleicht kritisch mit der Mehrheit mal sein wollen, müssen wir unsere Mechanics verbessern?
Wollen wir so kritisch sein? Vielleicht sind wir manchmal ein bisschen zu kritisch.
Was wollen wir sein?
Vielleicht ein bisschen lockerer miteinander. Ich meine jetzt nicht lockerer, dass wir rassistisch werden, weil Rassismus besteht auch daraus, dass Menschen das Gefühl haben, dass sie kritisch sind anderen gegenüber, aber einfach nur beschissen sind. Ja, und ich habe jetzt die Frage vergessen. Stell sie mir bitte nochmal.
Also ich wollte eigentlich darauf hinaus, dass in dieser angespannten Situation, ob die Leute, die auf was aufmerksam machen wollen, so wie jetzt die Aktivisten, die das Mahnmal da in Nachbargarten von Björn Höcke gestellt haben, ist das sowas, müssen wir als kritisch Denkende unsere Mechanics verbessern, wie wir das transportieren, müssen wir uns weniger angreifbar machen zum Beispiel, oder weißt du, das ist so die Frage, wie können wir das verbessern?
Ja, klar, ich meine, sowas hat zumindest mehr Wirkung als die 330. Hitler-Doku.
Hm.
Weißt du? Man muss so sozusagen mit der Time steppen. wenn du solche Themen nahebringen willst, die eigentlich schon jeder kennt, dann musst du dir eine neue Art einfallen lassen, diese Themen, wie du darauf aufmerksam machst. Sonst funktioniert es nicht, sonst machst du nur noch eine Hitler-Doku, in dem Fall. Genauso wie mit Holocaust zum Beispiel, es gab Blogs da vorher, die einfach diese Fotos gezeigt haben, diese Selfies, das hat nicht funktioniert. Also musste eine unkonventionellere Methode her.
Also eine, die polarisiert.
Ich weiß nicht, ob polarisiert,
Also es gab ja auch kritische Stimmen da dran, ne? Wie jetzt auch, ne, bei der Björn-Höcke-Geschichte mit dem kleinen Fake-Mahnmal. Aber das ist wahrscheinlich so dieser deutsche Beißreflex, dieses sofort
Ja, aber es war Blödsinn. Was für eine nachhaltige Kritik hast du daraus entnommen? Ich hätte eine nachhaltige Kritik dafür, aber die habe ich nirgendwo hier gehört. Aber sag du mir, was du da als kritisch empfunden hast. Oder was du als kritische Kritik da gesehen hast.
Also ich habe die Kritik, die jetzt in den Medien aufgekommen ist, nicht geteilt. Ich habe das nicht verstanden, warum das jetzt kritisiert wurde, weil ich persönlich fand die Aktion jetzt super,
Ja.
Weil es genau in die Wunde geht, ne?
Aber welche Kritik hast du da gesehen? Von welcher Kritik sprichst du?
Na, dass es wieder eine Aktion ist, mit der die AfD sich in die Opferrolle
Was
transportieren
hat das
kann.
aber mit der AfD zu tun? Und was für eine Scheißaussage. Das finde ich fast schon an der Grenze zu, weil dann kannst du ja nicht auf solche Missstände hinweisen, auf diese Respektlosigkeit, ohne dass man dir selbst unterstellt, du würdest der AfD damit helfen. Das ist so ein Quatsch. Dann kannst du ja gar nichts mehr machen.
Ja.
Warum überhaupt noch Probleme ansprechen? Wenn alles der AfD in die Hände spielt. Die Idioten, die AfD wählen, spielen der AfD in die Hände. Es nervt mich so derbe, dass ausgerechnet die Leute, die die AfD bekämpfen, die tatsächlich was machen, das sind immer die, die der AfD helfen. Und immer diese großschnauzigen Menschen, die von der Seitenlinie kritisieren und selbst nichts machen, die haben immer den besseren Plan. Aber wenn diese Leute genau wissen, wie man die AfD stoppt oder wie man auf diese Probleme hinweist, ohne der AfD in die Hände zu spielen, was sind das für Arschlöcher, dass sie ihre Idee nicht umsetzen?
Würdest du sagen, Deutschland spielt sich gegen sich selbst aus?
Natürlich, wie jedes Land. Na klar.
Ja.
Na klar, das was bewirkt. Es hat bei diesen 12 Menschen was bewirkt. Es gibt Vorträge darüber in Universitäten, in Stanford, in Oxford, von denen ich weiß. Leute haben Seminararbeiten darüber geschrieben. Natürlich hat das was bewirkt. Ich hatte nicht den Anspruch, aber das hat es getan und das ist super, dass es so war. Aber ja, ich habe letztens zum Beispiel, es gab hier so einen Podcast von einer Zeitung, die ich jetzt nicht erwähnen werde, weil ich das nicht. Das war die Zeitung tatsächlich, die waren die ersten, die darüber berichtet haben, über Holocaust, die allerersten. Und jetzt 11 Monate später haben sie so einen neuen Podcast angefangen und ein bisschen das Projekt quasi gedisst, um ihren Podcast zu pushen, weil niemand Podcast hören will.
Ja.
Und da hieß es zum Beispiel, ich hätte Bilder aus dem Ersten Weltkrieg verwendet, was einfach gelogener Bullshit ist. Alle Bilder, kann man sehen, sind aus dem Zweiten Weltkrieg, die ich benutzt habe. Und dass die Menschen, deren Fotos ich verwendet habe, 12 bis 14 wären. Also erstens kann das die Morgenpost unmöglich wissen.
Ja.
Weil wo wollen sie wissen, wie alt die sind? Die wissen nicht, wer diese Menschen sind. Ich weiß es. Ich habe mir ihre Facebook-Profile angeschaut und ich habe gesehen, wie alt sie waren. Und sie waren alle volljährig. Aber das ist einfach krass, was Menschen so als Fakten so anderen verkaufen, auch so im Rahmen einer Zeitung, einer seriösen Zeitung. Es stand auch in der Zeit, da hat hier Mirna Funk, die wollte ihren neuen Roman verkaufen oder so. Und dann hat sie geschrieben, ich wäre, dank des Projekts wäre mein erstes Buch auf die Bestsellerliste gekommen, obwohl mein Buch schon 2 Tage vor, bevor ich das Projekt überhaupt gelauncht habe, auf der Bestsellerliste war. Das ist einfach so irgendwelche Falschbehauptungen. Du kannst alles kritisieren mit deiner Meinung, aber ich finde, wenn du anfängst, irgendwelche Unwahrheiten als Fakten zu verkaufen, dann wird's echt schwierig. Und bei Holocaust war tatsächlich so, dass einige Leute da einfach versucht haben, sich selbst zu profilieren mit ihrer Kritik auf eine Art, die sehr offensichtlich war. Leute, die hier in der jüdischen Allgemeine geschrieben haben, so ihre Kritik geschrieben haben. Und dann siehst du ein großes Bild von dem Verfasser und einen Link zu seinem neuen Buch und dann steht da, ja, diese Aktion ist nur Selbstdarstellung und der tut das alles um sein Zeug zu verkaufen, aber bei Holocaust war ja nichts von mir da, ne? Es war keine Werbung, kein Bild von mir auf dieser Webseite.
Du hast ja auch nicht Werbung für dein Buch gemacht auf der Seite.
Nein, auf keinen Fall. Ich habe nur meinen Namen genannt, mehr nicht. Mein Namen und das war's. Ach, ich finde das so bescheuert. Das Billigste, was man machen kann, ist Künstlern Selbstdarstellung zu unterstellen. Weil wen sollen sie sich darstellen, die Künstler? Dich? Natürlich stellt man, es ist immer jedes Stück Kunst, was ehrlich gemeint ist, hat ein Stückchen Selbstdarstellung mit drin. Es ist keine schlechte Sache. Ich finde es viel schlimmer, wenn du versuchst, andere darzustellen als Künstler.
Und deswegen machst du jetzt das Programm, also German Humor, weil du darstellst, dass du findest, die Deutschen haben keinen Humor.
Ja, also ja, schon, ja. Also ich habe es einfach German Humor genannt, was mir scheißegal war, wie es heißt. Ich bin da nicht, ja, ich bin da nicht, ich habe da auch keinen, weißt du,
Okay, anders gefragt.
es ist lustig einfach. Es reicht mir voll, wenn es lustig ist.
Du willst einfach
Niemand
nur ein
will
lustiges
sagen,
Programm machen.
na, stört dich das, wenn der Name nicht zum, wenn du da nicht, wenn ich nur nicht, wenn ich nur darüber rede, also wenn ich nicht nur darüber rede, warum, würde es dich beim Lachen stören, würdest du die Sachen weniger witzig finden, wenn sie nicht zum Programmnamen passen oder so?
Nee, darum geht's gar nicht. Nur wenn ich mir den Veranstaltungstext auch durchlese, wo das Programm beschrieben wird, das du machst, kommt so ein bisschen rüber, oder es stellt sich die Frage, warum sollte ich mich als Deutscher in ein Programm setzen, in dem mir suggeriert wird, dass ich nicht witzig bin? Warum sollte ich mir das geben?
Ja, ich will nicht, dass du in mein Programm kommst, um witzig zu sein. Warum solltest du zu mir kommen und mich bezahlen, damit du witzig bist? Ich bin ja der Witzige in dem Fall, hoffentlich.
Ja, wollen wir hoffen, ja.
Ja, aber ich bin nicht halt witzig wie, hoffentlich nicht so auf diese Art witzig wie die meisten Comedians, die du sonst kennst. Und wenn du lieber, weißt du, ich bin jetzt nicht, es ist keine Empfehlung für Leute, die halt so, die auf deutschen Humor stehen. Die so, also du kannst, vielleicht magst du beides halt, aber das ist jetzt nicht, ja.
Es klingt auf jeden Fall schon, was du
Und
gerade
es ist
gesagt hast, wie
keine
die beste
Empfehlung für
Empfehlung für
Leute,
das
die halt,
Programm.
es ist auch keine Empfehlung für Leute, die so, was die politisches Kabarett erwarten oder so ein Quatsch. Oder die jemanden erwarten, der von oben herab auf sie einredet und ihnen sagt, was sie denken sollen und alles, was er sagt, richtig ist. Ich bin nicht da, um richtige Dinge zu sagen. Ich versuche Menschen auf Gedanken zu bringen, auf denen sie selbst nicht gekommen wären. Manchmal auch, weil das extrem falsche Gedanken sind.
Also du bist auch gegen den Zeigefinger.
Ja, ich find das nicht lustig. Es klingt nicht so spaßig, so einen Zeigefinger zu zeigen. Aber viele Leute hier in Deutschland mögen das. Viele Leute stehen drauf.
Genau, und das ist ja genau das, was ich vorhin kurz angesprochen habe, mit dieser, wenn wir das als Mechanik bezeichnen wollen, also als Methode, das in die Öffentlichkeit zu transportieren, ne? Weil ich gefragt habe, müssen wir unsere Mechanics verbessern? Also müssen wir zum Beispiel aufhören, mit dem Zeigefinger zu zeigen?
Ich weiß nicht, anscheinend funktioniert das für viele. Ich kann das nicht, ich kriege das nicht hin dann mit dem Fingerzeig. Also hoffentlich, ich hoffe, das kommt nicht so rüber. Aber ich will nicht, weil ich bin nicht besser als mein Publikum. Weißt du, was ich meine? Ich will nicht, also ich will nur ehrlich sein, ich will nicht richtig sein. Das ist der größte Anspruch, einfach ehrlich zu sein. Genau wie ich finde auch, genau das ist der Unterschied zwischen deutscher Comedy und amerikanischer Comedy zum Beispiel. Da legt man es nicht so drauf aus, einfach so immer richtig zu sein in dem, was man sagt. Ich erzähle auch nicht immer Leuten Sachen, wo die sagen, ja, das stimme ich zu. Das tue ich nicht, weil ich glaube eben, weil ich will gerne Leuten Dinge erzählen, wo die sagen, oh, ich weiß nicht. Es ist lustig, aber sollte ich, ist es richtig oder nicht? Weiß ich nicht.
Ja. Shahak, möchtest du noch was sagen zum Abschluss? Irgendwas, was unsere Hörer vielleicht mitnehmen sollen?
Kommt zu meinem Programm oder auch nicht, ist mir jetzt, also
Ist dir egal?
müsst, naja, es ist mir nicht egal, ich würde innerlich sterben, wenn keiner kommen würde. Aber kommt schon. Es wird okay, es wird mindestens okay sein. Und ich werde auch, also es wird schon, wird schon gehen.
Wird schon
Wir
gehen.
werden das schon hinkriegen. Wenn nicht, dann ja.
Sehr sympathische, ehrliche Werbung für dein Programm. Shahak, danke, dass du dir so viel Zeit für uns genommen hast
Es ist
hier.
auch, weißt du, es ist auch, es ist vor allem, Leute sagen mir immer, oh, wie mutig du bist, auf der Bühne zu stehen. Ich finde es genauso mutig, im Publikum zu sitzen bei einem Stand-up-Comedy-Auftritt, weil du weißt nicht, vor allem bei mir, die Leute wissen nicht. Es ist ja nicht so, dass ich schon 1000 Programme gemacht habe. Die Leute wissen, viele werden nicht wissen, was auf sie zukommt. Und es ist sehr unangenehm, wenn du in einem Raum sitzt und derjenige auf der Bühne ist nicht lustig.
Ja.
Es ist für das Publikum mindestens genauso unangenehm wie für dich, wenn du auf der Bühne bist. Also nur damit ihr wisst, wie es sein wird. Nein, nein, es wird schon.
Dann hoffen wir mal, dass möglichst viele Leute zu deinem Programm kommen und vielleicht hilft das ja dabei, dass du noch eine Weile in Deutschland bleibst. Danke, Shahak Shapira, für die Zeit und bis zum nächsten Mal.
Jo, bis dann.
Ciao, ciao.
Tschüss.